Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon. Herzlich willkommen. Es wird teurer für all diejenigen, die auch im Internetzeitalter noch gerne einen Brief schreiben. Das Porto steigt ab Juli und, wie es aussieht, kräftig. Dafür haben die Regulierer in Bonn heute den Weg geebnet. Mehr dazu gleich. Osterzeit ist Eierzeit. Der Eierkonsum erreicht einen Höhepunkt und damit auch das immer noch weit verbreitete Schreddern der männlichen Küken. Das muss nicht sein, sagen einige Unternehmen und haben freiwillig einen anderen Weg gefunden. Auch darüber werden wir berichten, genauso wie über den Börsengang von Pinterest. Starten wollen wir aber mit einer wichtigen Weichenstellung für den Klimaschutz im EU-Parlament in Straßburg. Erstmals sollen auch Lkw und Busse ihren Beitrag dazu leisten. Für die galten bislang nämlich keine verbindlichen Grenzwerte für den CO2-Ausstoß. Nun muss der Rat der Mitgliedsländer nur noch formal zustimmen und dann können die neuen Regeln in Kraft treten. Aus Straßburg berichtet Peter Kapern.
Bas Eickhout, der grüne Spitzenkandidat für die Europawahlen, sieht Grund zum Feiern. Denn das Europaparlament hat am letzten Sitzungstag dieser Legislaturperiode mit großer Mehrheit der Richtlinie zugestimmt, die er mit ausgehandelt hat.
We can celebrate this because it's for the first time that the European Union is going to regulate CO2 emissions from heavy duty vehicles.
Zum ersten Mal definiert die EU mit dieser Richtlinie Grenzwerte für den CO2-Ausstoß schwerer Nutzfahrzeuge, also für Lastwagen und Busse. Bislang waren diese Fahrzeuge von allen Regulierungen ausgenommen. Von 2030 an soll der Kohlendioxidausstoß der schweren Nutzfahrzeuge um 30% unter den Werten von 2019 liegen. Dem Kompromiss waren extrem zähe Verhandlungen vorausgegangen. Einige Mitgliedstaaten, angeführt von Deutschland, hatten sich dagegen gewehrt, überhaupt verbindliche und strafbewährte Einsparziele festzuschreiben. Innerhalb der Bundesregierung hatte es einen massiven Streit gegeben, in dessen Verlauf das Kanzleramt die Umweltministerin ausbremste und sie zwang, sich bei einer Abstimmung in Brüssel zu enthalten. Allerdings, eine Mehrheit der Europaabgeordneten hatte ursprünglich sogar eine Reduktion der CO2-Emissionen um 35% gefordert. Peter Liese, CDU-Abgeordneter in Straßburg, sieht es deshalb schon als Erfolg an, dass schließlich doch nur Einsparungen von 30% beschlossen wurden.
Es ist auch gut, dass das Parlament am Ende zugestimmt hat. Meine Fraktion war ohnehin dieser Meinung, dass wir die Werte nicht noch verschärfen. Denn es gibt noch keine Elektro-LKWs und das ist auch technologisch noch eine viel größere Herausforderung als bei den Pkw. Und deswegen darf man jetzt nicht zu ambitioniert vorgehen.
Der Autoverkehr trägt in der Europäischen Union zu 40% zu den Treibhausgasemissionen bei. Diese Emissionen will die Europäische Union bis 2030 um insgesamt 40% senken gegenüber dem Niveau von 1990. Im Dezember erst waren neue CO2-Standards für Pkw verabschiedet worden. Nun also die Festlegung des Beitrags, den Lkw und Busse zum Klimaschutz liefern müssen. Der Verband der deutschen Automobilindustrie reagierte unterdessen mit Ablehnung auf das Abstimmungsergebnis von Straßburg. Dieselmotoren für Lastwagen seien seit jeher auf Sparsamkeit getrimmt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Lobbyverbands. Das sei aber bei der Festsetzung des Einsparziels von 30% nicht berücksichtigt worden. Um Lastwagen mit alternativen Antrieben auf die Straße bringen zu können, fehle zudem die Infrastruktur, und zwar sowohl Elektroladestellen für Lastwagen als auch Tankstellen für Flüssiggas und Wasserstoff. Zudem kritisiert der VDA die Strafen, die Lkw-Produzenten drohen, wenn sie die neuen Grenzwerte nicht einhalten. Das sind ab 2030 mehr als 6.000 Euro pro Gramm CO2 je Tonnenkilometer. Diese Strafen, so der Verband der Automobilhersteller, stellten selbst für große Nutzfahrzeughersteller eine Existenzbedrohung dar.
Soweit der Bericht aus Straßburg von Peter Kapern. Und diese Panik der Autobauer übrigens, die kann Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen, wie er bei uns im Programm sagte, nicht nachvollziehen.
Also man hört jetzt wieder, die Welt geht unter. Selbstverständlich kann man Plug-in-Hybride, die gibt es ja auch bei den PKWs, jetzt mal endlich in die LKWs bringen. Dann können diese Fahrzeuge 20, 30, 40 Kilometer mit Strom fahren, den man emissionsfrei nachtanken kann und dann mit Diesel weiterfahren. Das würde deutliche Verbesserungen bringen. Die sind bei den PKW state of the art, also ist heute in jedem Autohaus zu kaufen.
sagt Autoexperte Dudenhöfer, den wir heute Mittag in Shanghai erreicht haben. Dort, wo ganz andere Dinge State of the Art sind im Bereich Mobilität, ausgestellt in dieser Woche auf der Shanghaier Automesse. China gilt als Zukunftslabor für die Autobranche in Sachen Vernetzung und moderner Antriebstechnologie. Deutlich wahrnehmbar auch außerhalb der Messehallen, wie meine Kollegin Silke Hane berichtet.
Auf der edlen Shanghaier Einkaufsmeile Nanjingstraße fließt der Verkehr stetig. Allerdings ist es auffällig leise. Und das liegt nicht nur am Hubverbot, das in der Stadt gilt. Nirgends werden so viele E-Autos neu zugelassen wie in China. Laut der Autobranche waren es allein 2018 mehr als 1 Million. Die Stromer erkennt man an ihren grünen Kennzeichen. Solche Nummernschilder sollen auch die Autos von Biden einmal bekommen, wenn sie denn, wie geplant, Ende des Jahres in der westlich von Shanghai gelegenen Stadt Nanjing vom Band rollen. Schon jetzt betreibt das Elektroauto-Startup in der nach Nanjing benannten Shanghaier Straße eine Art Ladenlokal. 2 Automodelle werden hier ausgestellt. Eine Kaffeebar, Hocker und kleine Tische sorgen für entspannte Lounge-Atmosphäre. Hinter den Kulissen der Firma geht es allerdings weniger ruhig zu. Anfang der Woche gab Mitbegründer Carsten Breitfeld, ein ehemaliger BMW-Manager, seinen Ausstieg bekannt. Kurz nachdem sich die Führung erst im Januar neu aufgestellt hatte. Neuer alleiniger Chef ist Daniel Kirchert. Das Tempo in der chinesischen Autoindustrie ist, verglichen mit Europa, atemberaubend.
Vor ein paar Jahren gab es diese Riesendynamik und dann ist hier in China einige hundert Startups haben gestartet in diesem Bereich. Wobei man sagen muss, dass nur ein kleiner Teil davon wirklich ernsthaft an wirklichen Fahrzeugen arbeitet.
Es sei also auch ein bisschen Hype dabei, begünstigt, so Kirchert, von hohen Subventionen in China. Die Regierung hat angekündigt, die Förderung nun einzustreichen. Der Elektroautomarkt ist im Anfangsstadium entwachsen. Die Firmen sollen alleine klarkommen. Dafür, dass sie E-Autos bauen, sorgt eine staatliche Quote. Ansonsten drohen hohe Strafen. Chinas Ruf als Labor für die Mobilität der Zukunft geht aber über die Elektroantriebe weit hinaus. So Volkswagen-China-Chef Stefan Wöllenstein am Vorabend der Automesse Shanghai beim Konzernempfang in einem Flachbau mit Industrieflair im Norden der Millionenmetropole.
In Deutschland ist ja die Taxifahrt, wenn Sie so wollen, Luxusgut. In China wird es ja eigentlich von breiten Bevölkerungsschichten wahrgenommen, sowohl in den offiziellen autorisierten Taxen, die aber zunehmend verschmelzen mit dem Angebot des Marktführers Didi.
So heißt die unbestrittene Nummer 1 der Mitverdienste in China. Wer in China per Smartphone eine Autofahrt bucht, kommt an Didi eigentlich kaum noch vorbei. Wer in China Autos baut, aber offenbar auch nicht. VW hat mit Didi ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um Autos speziell für dessen Zwecke zu entwickeln. Am nächsten Tag sieht man Wöllenstein über den Messestand von NIO schlendern, ein chinesischer Autobauer, der im Gegensatz zu Biden auch wirklich schon Autos baut. Die inspiziert Wöllenstein mit Entourage, während NIO-Mitbegründer Jack Cheng Journalisten erklärt, was chinesische Unternehmen besser machen als europäische.
The speed, the time to market.
Die Geschwindigkeit, die Zeit, bis Produkte auf den Markt kommen. Die junge Generation tauscht ihr Smartphone alle 12 Monate aus. Früher waren es mal 2 Jahre. Jetzt schmeißen die Leute ihr Zeug einfach weg, weil es neue Technik gibt. Ultra-HD-Bildschirme, 5G, Sprachsteuerung, das alles kommt. Hören, sehen, sprechen, das geht bald an jeder Straßenecke. Das sind genau die Typen, die man im Blick haben muss. Die willst du als Kunden an dich binden und rund um die Uhr am Wickel haben. So macht man das meiste Geschäft.
You have attachment 24/7 and then you make the most business.
Einschränkend muss man sagen, NIO hat in den ersten 3 Monaten des Jahres 3.800 Autos in China verkauft. In derselben Zeit setzten Volkswagen, BMW und Daimler etwa 1,2 Millionen Pkw hier ab. Und sie sind sich ihrer Defizite bewusst. Die deutsche Autoindustrie produziert nicht mehr nur in China. Immer mehr Forschung und Entwicklung wird hier betrieben. Tausende Ingenieure arbeiten an der chinesischen Mobilität von morgen aus deutscher Hand. Das Tempo in der chinesischen Autoindustrie ist, verglichen mit Europa, eben atemberaubend.
Aus Shanghai berichtete Silke Hane. Der Verkehr der Zukunft soll möglichst nicht nur umweltschonender werden, sondern auch weniger. Insofern wird auch Homeoffice immer beliebter. Und wer mit dem Laptop zu Hause arbeitet, spart sich die Fahrzeit zum Büro und damit auch so manchen Stau. Diese neue Flexibilität im Arbeitsleben hat aber auch ihre Schattenseiten. Und die hat die Internationale Arbeitsorganisation in Genf, kurz ILO, untersucht. Jan Breuer dazu.
Heimarbeit kann schneller krank machen und sie kann das Risiko von Arbeitsunfällen erhöhen. Denn wer zu Hause arbeitet, ist deutlich länger verfügbar oder kann leichter abgelenkt werden. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Arbeitsorganisation ILO. Sie hat in einer Studie die neuen und flexibleren Arbeitsmöglichkeiten untersucht.
We see a rise in mental health issues.
Wir sehen durchaus einen Anstieg der psychischen Probleme, sagt Manal Asif von der ILO. Vor allem sind es aber Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, die zugenommen haben. Auch das Risiko, an Krebs zu erkranken, hat sich deutlich erhöht. Bei den Untersuchungen hat man außerdem festgestellt, dass die Art der Arbeit sich zwar rasant verändert, Arbeitgeber und Gesetzgeber beim Anpassen der dafür notwendigen Sicherheitsvorkehrungen allerdings viel zu langsam agieren. Wenn wir heute über Sicherheit oder Gesundheit sprechen, dann geht es nicht nur um körperliche Gesundheit. Es geht um die psychische Gesundheit, es geht um das allgemeine Wohlbefinden, es geht um die finanzielle Gesundheit und um die soziale Gesundheit, die auch zum Wohlbefinden einer Person beitragen, betont Manal Asi. Insgesamt erkranken jedes Jahr 374 Millionen Menschen durch ihre Arbeit oder verletzen sich dabei. Jeden Tag sterben davon 6.500 Menschen. 1.000 Menschen verunglücken tödlich bei Arbeitsunfällen, Tag für Tag. Auch sogenannte grüne Jobs spielen dabei eine immer stärkere Rolle. Die Menschen sind beim Recyceln Chemikalien ausgesetzt oder Batterien, Elektroschrott oder metallischen Verbindungen. Wir wissen noch gar nicht genau, welche neuen Gefahren und Risiken diese grünen Arbeitsplätze wirklich mit sich bringen, sagt Manal Asi. Auch in diesem Bereich fordert die Organisation Behörden und Arbeitgeber auf, die Risiken zu untersuchen und wenn nötig die Standards zu verbessern.
Über die ILO-Studie zum Arbeitsschutz berichtete Jan Breuer. Wer schreibt eigentlich im Zeitalter von WhatsApp und E-Mail noch Briefe? Glaubt man der Statistik, sind es gar nicht so wenige. Rund 8 Milliarden Briefe sind im vergangenen Jahr verschickt worden, ohne die klassische Werbepost. Für die Post also noch immer eine wichtige Einnahmequelle, die ab Juli noch stärker sprudeln dürfte, denn dann soll das Porto steigen. Dafür hat die Bundesnetzagentur heute den groben Rahmen gesetzt. Wie stark, steht noch nicht fest, aber wohl stärker als 2016. Da verteuerte sich der Standardbrief von 62 auf 70 Cent. Aus Bonn berichtet Jörg Sauerwein.
Der Standardbrief könnte ab Sommer wesentlich teurer werden als bisher. Der Spielraum für Preiserhöhungen, den die Bundesnetzagentur jetzt ermöglichen will, liegt bei mehr als 10%. Je nachdem, wie die Post das auf ihre unterschiedlichen Produkte verteilt, könnte das Porto für den normalen Brief von jetzt 70 auf künftig bis zu 90 Cent ansteigen. In der Bonner Konzernzentrale will man das aber noch nicht weiter kommentieren. Erst im Januar hatte die Bundesnetzagentur einen deutlich kleineren Spielraum für eine Erhöhung vorgeschlagen. Danach hatte das Bundeswirtschaftsministerium mit Blick auf andere europäische Länder den rechtlichen Rahmen für Preiserhöhungen geändert. Deshalb musste die Netzagentur neu rechnen. Bei dem jetzt deutlich größeren Spielraum berücksichtige man aber auch die Ankündigung der Post, in diesem Jahr 5.000 neue Zusteller einzustellen, erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur. In den kommenden 3 Wochen können sich jetzt noch die Konkurrenten der Post zu Wort melden. Dann will die Bundesnetzagentur eine endgültige Entscheidung treffen, nach der die Post im Anschluss ihre geplanten Erhöhungen bekannt geben will. Ab dem 1. Juli könnte das neue Porto in Kraft treten.
Jörg Sauerwein berichtete. Leistungskürzungen bei Hartz-IV-Empfängern sind oft unberechtigt. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, wie sich zeigt, fast die Hälfte der Klagen und Widersprüche gegen solche Entscheidungen der Jobcenter, also gegen Leistungskürzungen, ist erfolgreich. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die mehreren Medien vorliegt. Danach waren im Jahr 2018 rund 46% der Widersprüche ganz oder teilweise erfolgreich. Bei den Klagen führten 42% zum Erfolg. Und noch ergänzend zur ILO-Studie eine Meldung, die Zahl der Krankheitstage ist zumindest bei der Techniker-Krankenkasse im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch geklettert. Den Angaben zufolge fehlten die bei der Kasse versicherten Erwerbstätigen im Durchschnitt 15,5 Tage lang bei der Arbeit, 2,5% länger als 2017. Ursache sei vor allem eine Zunahme von psychischen Erkrankungen, teilte die Krankenkasse mit. Höchst zuversichtlich blickt der Sportartikelhersteller Puma auf 2019. Der Konzern strebt in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von rund 10% an. Die Nachfrage sei in Indien und vor allem in China groß.
Das China-Markt ist fantastisch. Also die Leute mögen internationale Marken, die mögen Puma, die machen auch mehr Sport. Und die Chinesen kriegen mehr und mehr Geld in die Mittelklasse. Das wird 100% sicher der schnellst wachsende Region für uns in die nahe Zukunft.
so Vorstandschef Björn Gulden auf der heutigen Hauptversammlung des Unternehmens. Wegen gesundheitlicher Bedenken verbietet Frankreich den weißen Farbstoff Titandioxid in Lebensmitteln. Das Verbot soll ab dem 1. Januar 2020 gelten, kündigte das Umwelt- und Wirtschaftsministerium an. Der auch als E171 bekannte Zusatzstoff wird etwa in Süßigkeiten, Mozzarella oder Zahnpasta verwendet. Er soll Lebensmittel glänzender machen. Die EU hatte in der vergangenen Woche eine Entscheidung darüber, Titandioxid als Gefahrenstoff einzustufen, vertagt. Bier ist im vergangenen Jahr deutlich teurer geworden. Lag die allgemeine Teuerung bei 1,9%, stiegen die Preise für Bier und Biermischgetränke um 3,5%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Trotz der Preissteigerung wurde 2018 mehr Bier gebraut als im Jahr zuvor. Zu diesem Anstieg habe auch der heiße und lange Sommer sowie die Fußball-Weltmeisterschaft beigetragen, so die Statistiker. Die Bierexporte blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Größtes Abnehmerland war Italien, mit deutlichem Abstand vor China und den Niederlanden.
Günter Hetzke, vielen Dank. Und es bleibt kulinarisch. Ostern steht vor der Tür und damit die Zeit, in der der Eierverzehr der Deutschen exponentiell nach oben schnellen dürfte. Im Durchschnitt ist jeder von uns 230 Eier pro Jahr, die größtenteils bereits von freilaufenden Hühnern gelegt werden. Das Tierwohl bleibt bei der Eierproduktion dennoch teilweise auf der Strecke, denn noch immer werden die männlichen Küken getötet, weil sie für die Erzeuger, auch für die meisten Bioerzeuger übrigens, wertlos sind. Einige Unternehmen jedoch versuchen, dies zu vermeiden, wie Karin Bentsch berichtet.
Die Bilder sind schwer zu ertragen. Flauschige, gelbe Küken sitzen eng gedrängt auf einem Fließband. Die weiblichen Tiere werden aussortiert. Die männlichen Küken fallen hinunter in einen Schredder. Ihre kleinen Körper werden zerstückelt. Allein in Deutschland werden rund 50 Millionen männliche Küken pro Jahr geschreddert oder durch Gas getötet, sagt Christiane Kunzel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Die männlichen Tiere dieser Legehennenrassen können keine Eier legen, sind benachteiligt, denn sie setzen sehr, sehr langsam Fleisch an. Insofern sind die eigentlich wirtschaftlich uninteressant.
Das Magazin Ökotest hat 20 verschiedene Eiersorten getestet, die in Supermärkten, Discountern und Bioläden verkauft werden. Das Ergebnis ist erschreckend. Die große Mehrheit der Erzeuger tötet männliche Küken. Das gilt sowohl für konventionelle Eier, aber auch für Bio-Eier, sagt Christian Ipach von Ökotest.
Das ist ein wesentlicher Kritikpunkt, der bis auf 4 Ausnahmen auf alle Eier zutrifft.
Für nur 1/5 der getesteten Eier wurden keine männlichen Küken getötet. Dazu gehören zum Beispiel die Bio-Eier von Alnatura. Auf den Verpackungen ist ein Siegel der Bruderküken-Initiative zu sehen. Doch was passiert mit den männlichen Tieren, die überleben? Sie werden aufgezogen und später, im Alter von 3 bis 5 Monaten, geschlachtet. Aus dem Fleisch der jungen Hähne wird vor allem Hühnersuppe gemacht, sagt Volker Lengenfelder von Alnatura.
Wir haben auch schon neue Produkte entwickelt, zum Beispiel ein Babygläschen mit Bruderhahnfleisch. Oder ganz neu sind die Geflügelbratwürste aus Bruderhahnfleisch.
Die Aufzucht der Bruderhähne wird über den Eierverkauf ihrer Legehennenschwester mitfinanziert. Dadurch sind diese Eier teurer, pro Stück etwa 2 bis 4 Cent mehr. Solche Initiativen sind sinnvoll, denn viele Kunden machen sich mittlerweile Gedanken über das Tierwohl, sagt Christiane Kunzel von der Verbraucherzentrale. Noch besser seien allerdings die 2 Nutzungshühner. Alte Rassen, die langsam wiederkommen, sagt sie.
Die alten Rassen ist der Vorteil, dass da tatsächlich die männlichen Tiere noch relativ gut Fleisch ansetzen und die weiblichen Tiere die Eier legen. Nicht so viele wie diese hochgezüchteten Tiere, also beide ein bisschen weniger. Aber dadurch sind beide Tiere, also sowohl das männliche Tier als auch das weibliche Tier, zu nutzen.
Das Unternehmen Rewe nutzt ein anderes Verfahren. Für die Eiersorte Beste Wahl, Spitz und Bube aus Freilandhaltung werden keine geschlüpften Küken, sondern Kükenembryonen getötet. Bereits in einem frühen Stadium wird im Brutei das Geschlecht der Tiere bestimmt. Mithilfe von Lasertechnik wird ein Tropfen Flüssigkeit entnommen und farbig gekennzeichnet. Weiß bedeutet, im Ei befindet sich ein weibliches Küken. Blau signalisiert, es ist ein männliches Küken, erklärt Ludger Brelo, Geschäftsführer der Select GmbH und Rewe-Manager am Telefon.
Aus den männlichen Bruteiern machen wir ein Futtermittel. Aus den weiblichen Bruteiern, die gehen zurück in den Brutschrank, werden ausgebrütet und somit schlüpfen nur noch weibliche Küken.
Der Markt für Eier, für die keine geschlüpften Küken geschreddert werden, entsteht erst gerade. Noch ist das ganz klar eine Nische, sagt Christiane Kunzel von der Verbraucherzentrale NRW. Sie hofft aber, dass sich Initiativen wie die Bruderküken weiter durchsetzen, insbesondere im Bio-Bereich. Tierwohl bekommt man aber nicht zum Nulltarif. Der Kunde muss bereit sein, mehr Geld auszugeben, meint sie.
Ich glaube, bei den Eiern ist das eine wirklich gute Sache und da lohnt es sich, die paar Cent mehr zu bezahlen.
Sagt die Verbraucherschützerin im Beitrag von Karin Bentsch. Karnevalskostüme, Kochrezepte oder Ideen für eine originelle Hochzeitsdeko, all das findet sich auf der Online-Plattform Pinterest. Einer Mischung aus Suchmaschine und Online-Fotodienst, die vor allem von Frauen genutzt wird. In Europa, aber auch in den USA. Ein Startup, das nun heute den Sprung an die New Yorker Börse wagt, über eine Milliarde Dollar damit einsammeln will. Und das, obwohl Pinterest noch immer rote Zahlen schreibt. Ola Herrmann dazu.
Kurz vor Ostern kommt es nochmals zu einem Riesenrummel an der New Yorker Börse. Denn die Fotoplattform Pinterest wagt den Gang aufs Parkett. Das Unternehmen aus San Francisco versteht sich als eine virtuelle Suchmaschine für Bilder. Man kann nach Ideen für Inneneinrichtungen oder nach Bildern für Urlaube suchen. Genutzt wird das Angebot vor allem von Frauen. Deshalb wird Pinterest auch digitale Pinnwand für Hausfrauen genannt. Immerhin bringt es Pinterest damit auf rund 265 Millionen Nutzer. Die Nachfrage nach den neuen Aktien war groß. Vor dem Börsendebüt wurden sie zu einem Preis von 19 Dollar je Papier ausgegeben. Damit gelang es Pinterest, die Anteilsscheine über der angepeilten Preisspanne loszuschlagen. Das erst vor 9 Jahren gegründete Unternehmen geht mit einer Gesamtbewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar an die Börse, schreibt aber bislang nur Verluste. Geld hofft Pinterest mit seinen Werbeanzeigen zu verdienen.
Soweit Ola Herrmann. Und damit schalten wir zu Konrad Busen in den Frankfurter Börsensaal. Ist denn dieses Börsendebüt nun bilderbuchmäßig verlaufen? Kann man da schon was sagen, Herr Busen?
Ja, so wie es im Moment aussieht, läuft es wie im Bilderbuch. Der Aktienkurs von Pinterest steht im Moment ein bisschen über 23 US-Dollar, also deutlich über den 19 Dollar, zu denen diese Aktie ja herausgegeben worden ist. Und dieses dicke Plus, das ist auch ein ganz anderer Trend als der allgemeine Trend am amerikanischen Aktienmarkt heute. Da sieht es nämlich eher lau aus. Tut sich unterm Strich nicht viel. Der Dow Jones Index im Moment leicht im Plus gegenüber gestern Abend. Der Nasdaq-Auswahlindex einen Tick im Minus.
Dann schauen wir mal auf den deutschen Aktienmarkt. Wie hält sich der DAX am letzten Handelstag der Woche?
Gut, der steigt sogar über 12.200 Punkte auf im Moment 12.211. Das ist ein bisschen höher als gestern Abend und auch fast 2% höher als am vergangenen Freitagabend. Das heißt, im Lauf dieser Woche, die ja ein bisschen kürzer ist als gewohnt, steht auch der deutsche Aktienindex im Plus.
Und waren dafür auch die Autobauer verantwortlich? Die standen ja im Fokus wegen der Messe in Shanghai.
Ja, im Vergleich zum vergangenen Freitagabend stehen die Aktien von BMW 3%, Daimler 5%, Volkswagen sogar 6,3% höher da. Das heißt, die Automesse in Shanghai hat sich launemäßig für die Autobauer kräftig ausgezahlt. Heute gab es nochmal von Daimler einen Bericht vom Manager-Magazin über angeblich massive Sparmaßnahmen, die da in Planung sein sollen. Das hat dem Kurs von Daimler sozusagen nochmal einen Extraschub verpasst.
Schauen wir noch auf Wirecard. Da soll ja heute das Verbot für Leerverkäufe auslaufen. Was wird da erwartet?
Also die BaFin selbst spricht nur darüber, dass die Entscheidung, ob oder ob nicht das Leerverkaufsverbot wirklich ausläuft oder verlängert wird, heute wohl erst weit nach Mitternacht bekannt gegeben wird. Die Finanzaufsicht versucht damit ganz offenbar Anleger abzuschrecken, die eventuell mit dem Gedanken spielen, mit neuen Leerverkäufen gegen Wirecard zu wetten. Ob das eine gute Strategie ist, immerhin lehnt sich die Finanzaufsicht sehr zugunsten von Wirecard aus dem Fenster, auch mit Strafanzeigen, unter anderem gegen die Financial Times. Das wird man erstmal sehen können, wenn alle Fakten bei Wirecard auf dem Tisch sind. Noch sind sie das nicht und die Aktie von Wirecard heute auch 2,2% im Minus.
Und in der zweiten Reihe, da gibt es einen großen Verlierer heute, Osram. Was drückt da auf den Kurs?
Gerüchte, dass zwei Finanzinvestoren, mit denen Osram über eine Komplettübernahme verhandelt, Zweifel bekommen haben sollen. Und das lässt den Aktienkurs von Osram heute um über 6% ins Minus rutschen. Am Rentenmarkt heute, da ist die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, minus 0,03% und damit wieder etwas niedriger als gestern. Den Euro habe ich noch für Sie, der gibt nach, verliert rund einen halben US-Cent. Das heißt, der pendelt im Moment etwa in der Mitte zwischen einem Dollar 12 und einem Dollar 13. Und die Unze Feingold, sie wird im Moment bei 1.275,59 Dollar gehandelt, genau 26 US-Cent billiger als gestern Abend.
Konrad Busen war das, vielen Dank nach Frankfurt. Der Film Zum Bild van Gogh mit Willem Dafoe kommt in die Kinos. Das gleich ein Thema in Kultur heute hier nach den Nachrichten, dann mit meiner Kollegin Karin Fischer am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.